herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Für die heutige Ausgabe darf ich meine Kollegin Susanne K. bei uns im Studio begrüßen. Hallo Susanne.
Hallo.
Wir sprechen auch in dieser Folge über das Bauen im Bestand und wie es mit der Architektur weitergeht. Uns zugeschaltet via Videocall sind dazu zwei Gäste, Jurek Brüggen und Aimé Michelfelder. Hallo und herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum.
Hi, guten Tag.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Jurek Brüggen, geboren 1993 in Berlin, hat Architektur an der ETH Zürich studiert. 2025 war er Stipendiat der Deutschen Akademie Rom, Casa Baldi und im Sommersemester 2025 Gastprofessor am KIT Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Umgang mit dem baulichen Bestand. Und Aimé Michelfelder, ebenfalls geboren 1993 in der Schweiz. Sie hat Architektur an der FHNW in Muttenz und an der Universität der Künste Berlin studiert. Und sie ist seit Februar Assistentin am Institut Architektur an der FHNW in Muttenz. Beide sind Mitgründer der AFEA. Das steht für Association for Ecological Architecture. Das ist ein Zusammenschluss von ArchitektInnen, der eigene Projekte initiiert, um bestehende Gebäude umzunutzen und Architektur gezielt für ökologische und gesellschaftliche Fragestellungen einzusetzen. Die AFEA sieht sich als Plattform, die Projekte, Forschung und strategische Ansätze verbindet. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Architektur als Werkzeug eingesetzt werden kann, um auf ökologische, soziale und räumliche Herausforderungen zu reagieren, etwa durch die Transformation bestehender Gebäude, neue Wohnmodelle oder den Umgang mit Leerstand. Und darüber gab es dann auch beim Turn-On-Festival im März in Wien einen Vortrag, der viel Beachtung fand. Und ja, Susanne, du hast dir das angehört und Fragen mitgebracht.
Ja, genau. Und zwar geht's gleich um das Turn-On-Festival. Ihr habt ja euren Vortrag mit der Fragestellung begonnen, wie weiter? Ja? Und da geht es natürlich um Fragen der Architektur, die Räume schaffen muss, um die notwendigen Veränderungen vorantreiben zu können. Aber es geht auch um eine andere Baukultur insgesamt, ja. Dazu kommt aber auch, dass ihr ganz neue Konzepte für das Leben erfinden wollt, damit diese Transformation der Baukultur stattfinden kann. Wie geht ihr denn an diesen Plan heran?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich denke, aus unserer Sicht ist das Wichtigste für uns, warum wir auch AFEA gegründet haben, dass wir eben versuchen wollen, uns selbst einzubringen und eigene Initiativen starten, vorschlagen oder planen möchten und Architektur nicht mehr nur als oder immer weniger als Dienstleistung verstehen, sondern mehr als wirklich Möglichkeit, um zu gestalten. Wir haben das im Vortrag genannt, Zukünfte gestalten. Das ist das, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und wo wir denken, da liegt eine ganz, ganz große Chance von Architektur, weil es auch so ein umfassendes Metier ist, was so viele Bereiche der Gesellschaft, des Handwerks, des Zusammenlebens betrifft und wo wirklich die Chance besteht, nicht nur im Sinne von schönen Häusern zu gestalten, wie man das im klassischen Sinne sieht, Proportionen, Farben, Formen, sondern wirklich ganz, ganz grundlegend darüber nachzudenken, wer wohnt, wie, mit wem zusammen, wer sind die Eigentümerinnen, wer sind die Nutzerinnen, wie wird das gebaut, wie wird es genutzt, woher kommen die Ressourcen. All diese Fragen sind für uns besonders wichtig und aus unserer Sicht können wir da ganz viele Themen angehen, indem wir selbst Initiative ergreifen.
Damit hängt, glaube ich, auch zusammen, dass ihr ja nicht ein klassisches Architekturbüro seid. Ihr nennt euch ja auch nicht Architekturbüro, sondern Association. Könntet ihr vielleicht diesen Namen nochmal ein bisschen erklären und was genau die Unterschiede sind? Also angedeutet wurde ja schon, also es geht natürlich nicht nur um das schöne Bauen, sondern um dieses größere zusammenhängende Denken, ja. Und genau, warum ist es dann eine Association und wer ist da alles dabei? Das ist ja transdisziplinär, wie ich das verstehe.
Ja, AFEA ist quasi der Name dafür, dass wir eben auf Leute, auf Behörden, auf PolitikerInnen, auf BesitzerInnen zugehen. Und deswegen hat man ganz schnell ganz eng Kontakt oder ist dann im Austausch mit eben diesen Leuten. Und dann in gewissen Fällen gibt es dann auch schnell FachplanerInnen, die uns unterstützen oder die uns beraten. Und es sind quasi alles Prozesse, die wir starten. Und wir deswegen nicht das klassische Architekturbüro, weil wir nicht auf eine E-Mail oder auf einen Anruf warten, sondern irgendwie Fahrrad fahren oder spazieren gehen und dann etwas sehen, wo wir innehalten und so merken, oh, hier ist etwas, da schlummert Potenzial oder weshalb ist das so, könnte das nicht anders sein? Und da startet dann ein Prozess, der atypisch ist quasi, weil wir den dann weiterverfolgen und initiieren.
Genau, und gar nicht unbedingt erstmal darüber nachdenken, wer plant es jetzt ganz genau, sondern erstmal nur darüber nachdenken, was müsste man hier anders machen. Und wer es dann macht, ist dann in erster Linie zweitrangig. Und in unserem Büro ist es dann auch so, Emmy und ich haben Afea zusammen gegründet, aber viele, die mit uns und bei uns arbeiten in verschiedensten Konstellationen, haben auch alle ihre eigenen Studios oder Büros oder sind als selbstständige Architekten tätig mit eigenen Projekten, sodass es bei uns im Team, und wir sind schon ein Team in Berlin vor allem, von so, wenn alle da sind, knapp 10 Architektinnen und Architektinnen, sodass fast alle, die dort arbeiten, auch eigene kleine Studios haben oder Selbstaufträge machen, unabhängig von den Dingen, die vielleicht auch direkt bei uns im Büro passieren, aber auch gerne aus den Initiativen heraus entstehen, die wir vorschlagen.
Mhm. Genau, also das ist ja auch ein interessantes Konzept, dass ihr schon mit Vorschlägen an die Politikerinnen oder an die entscheidenden Menschen da herantretet und nicht auf Aufträge wartet in dem Sinne. Da wollte ich jetzt die Frage stellen, also bietet eigentlich diese klassischen Architekturwettbewerbe gar nicht diese Möglichkeit, sich da so einzubringen mit eigenen Ideen?
Aus meiner Sicht gar nicht. Und dieses, wir haben beide in dem Vortrag in Wien mit ganz persönlichen Erfahrungen begonnen, die noch während unserer Studienzeit passiert sind. Aber direkt nach unserem Studium haben wir, wie viele wahrscheinlich auch, mit einem Wettbewerb begonnen und wir haben genau die Erfahrung gemacht, dass die Themen, die uns eigentlich besonders wichtig sind, da nicht mehr zu entscheiden waren und schon längst entschieden wurden. Und das, was wir vorgeschlagen haben, war längst absurd und obsolet, als sich die Jury damals getroffen hat. Und das sind eigentlich, aus unserer Sicht, starten solche Wettbewerbe dann zu spät und oft sind die ganz wichtigen Entscheidungen schon passiert.
Ja, ich glaube, der Wettbewerb, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, war, dass es quasi gar nicht zu dem Rahmen gepasst hat, das, was wir entworfen und vorgeschlagen haben. Und das scheitert dann an so Sachen wie, dass man extrem viel Fensterfläche hat, wo dann im Wettbewerb wahrscheinlich davon ausgegangen wird, dass man diese Fenster dann auch alle putzen muss, aber dass es quasi ein Terrassenhaus mit ganz viel Fensterfläche war, wo dann eben dieser Unterhalt ganz einfach ist, ohne Aufzug oder ohne Kletterer, die dann die Fassade unterhalten. Das konnte dann da wie nicht einfließen, aber nichtsdestotrotz finden wir diesen Wettbewerbsbeitrag spezifisch und auch einen anderen, den wir gemacht haben, immer noch sehr gut und extrem relevant, weil das ganz, ganz wichtige Themen bedient und Antworten darauf gibt.
Also ich sehe jetzt auch irgendwie so diesen Zusammenhang zu sagen, dass im Architektur und dieses Gebaute nicht getrennt gesehen werden kann von der Natur, also sondern dass ihr versucht, eben das gemeinsam zu denken. Ja? Und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu dem klassischen Ansatz. Wie würdet ihr das sehen?
Unbedingt, genau aus unserer Sicht ist es falsch zu denken, es gibt die natürliche Natur, das, was wir vorfinden, auch die Ressourcen. Und dann gibt es im Gegensatz dazu das Menschliche, das Kulturelle, wo man dann eingreift. Wir haben auch immer gesagt, schützen ist nicht genug. Wir haben das Gefühl, dass ökologische Architektur im klassischen Sinne, in der Regel Passivhäuser, vom Konzept her immer noch so gedacht werden, dass es wie Objekte sind in dieser natürlichen Umgebung, die diese Umgebung möglichst wenig schädigen dürfen. Aber aus unserer Sicht ist das eigentlich eine merkwürdige Art, das Verhältnis von beiden Entitäten zu sehen, sondern aus unserer Sicht müsste beides viel mehr miteinander gemeinsam betrachtet werden. Und dann ist es vielleicht sogar so, dass es ein Gebäude gibt, was der Umwelt nutzt, was der Biodiversität hilft, was vielleicht sogar Energie produziert, was eine bestimmte Wechselwirkung hat mit der Umgebung und das gar nicht so sehr getrennt ist. Und so war dieser Wettbewerbsentwurf auch gedacht, eigentlich weniger als ein Gebäude, als ein Objekt in der Landschaft, sondern vielmehr als eine gebaute Landschaft selber. Und wir wurden sehr stark dafür kritisiert, dass wir zum Beispiel viel Dachfläche hatten und viel Fensterfläche. Wobei aus unserer Sicht gerade die Dachfläche und die Fensterfläche eben das war, was das Gebäude ausgezeichnet hat. Es war die Idee, quasi den nutzbaren Boden zu multiplizieren übereinander und weniger so als sehr kompaktes, effizientes Volumen zu denken, sondern eher eine Großzügigkeit zu schaffen, aber dann in Wechselwirkung mit der Umgebung.
Genau, also diese großzügige Raumgestaltung, da möchte ich gleich auf das Projekt eingehen in Stendal oder Stendal, wo ihr Plattenbauten umgestaltet in Wohnhäuser, sagt ihr ja. Also das sind ja keine Wohnungen, sondern ihr legt ja Wert darauf, dass das tatsächlich auch als Häuser betrachtet wird. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es auch in Deutschland diesen Traum vom Eigenheim gibt, ja, und dass man quasi ein Haus hat, ein eigenes, und da habt ihr das eben umgestaltet. Also es sind jetzt nicht mehr diese flachen Wohneinheiten, die man so kennt typischerweise, sondern es sieht ganz anders aus. Könnt ihr das mal beschreiben auch? Und die Initiative wurde ergriffen, weil ihr das gesehen habt, dass es so viel Leerstand gibt in diesen und andererseits Wohnungen gesucht wurden.
Ja, ich finde, mit dem Projekt kann man vielleicht auch einen Grundsatz ganz gut erklären, der uns extrem wichtig ist, und das ist, dass wir das auch einfach maximal ernst nehmen. Bestand ist nicht nur der bauliche Bestand, sondern eben auch so Wünsche von der Gesellschaft, dass es diesen Wunsch gibt, ein Eigenheim mit Garten zu haben und eine eigene Haustür, oder da, wo es Wünsche gibt, gibt es auch Ängste, dass man das auch als Bestand nimmt. Und ich finde, das Projekt in Stendal ist ein Angebot, wie man mit solchen Wünschen umgehen kann, weil das ist ja ein sehr großer Prozentteil der Gesellschaft in der Schweiz, in Deutschland und eventuell oder ziemlich sicher auch in Österreich, die diesen Wunsch haben. Und das, finde ich, ist einfach ein interessantes Angebot, wie man sowohl das eine als auch das andere machen kann.
Genau, wir haben im Vortrag gesagt, alles ist Bestand. Das ist eben wirklich nicht nur das Bestandsgebäude, sondern die ökonomischen Verhältnisse, die Lebensgewohnheiten, die familiären Verhältnisse, die finanziellen Sorgen. Das sind alles Themen, die aus unserer Sicht analysiert werden und beachtet werden müssen und aus denen wir im besten Fall dann einen kohärenten Entwurf machen. Und so war das in Stendal auch. Viele Architekten und Architekten sehen das Einfamilienhaus ja eher als eine kritische Planungsaufgabe, und das ist vielleicht verpönt, aber aus unserer Sicht war das dann eher so, dass wir gesagt haben, naja, das ist doch eigentlich ein wirklich architektonisches Problem, dass tausende Plattenbauten abgerissen werden und gleichzeitig Einfamilienhäuser gebaut werden, nur weil es einfach nicht mit den Wünschen der Menschen zusammenpasst. Auch wenn diese Wünsche vielleicht, so wie sie heute umgesetzt werden, nicht ökologisch ist, sind sie ja doch erstmal nicht falsch. Und es ist doch dann Aufgabe von Architekten und Architektinnen, da eine Lösung zu finden und beides miteinander kombinieren zu können. Und wir haben dann diesen Zeitungsartikel gefunden, zu wenig Bauland in Stendal, obwohl wir eigentlich wussten, in Stendal werden tausende Wohnungen abgerissen, und haben dann gedacht, das ist doch merkwürdig, und haben dann eben gesucht und gefunden und gefragt und sind darauf gestoßen, dass es wirklich daran liegt, und haben dann der Gemeinde vorgeschlagen, dass wir doch darüber nachdenken könnten und etwas planen könnten, wie beides miteinander kombiniert werden kann. Also alle Qualitäten von einem Einfamilienhaus in so einem grauen, großen Bestandsblock, und haben dann gelernt, dass man die relativ gut von oben herab auseinandernehmen kann und dass man eben Platten wegnehmen kann, die man dann auch wiederverwenden kann, und dass man dann Einschnitte machen könnte mit neuen Eingängen und dass man dann wirklich wie beim Einfamilienhaus vorne reingehen kann durch diesen Einschnitt und hinterm Haus dann den Garten hat auf den Dächer der Häuser darunter. Und das ist dann wirklich im Grundriss auch wie ein Einfamilienhaus funktioniert. Man geht vorne durch seine eigene Tür rein, hat viele verschiedene Zimmer, es gibt kleine Häuser, größere Häuser, und hat dahinter den Garten mit Terrasse, mit einem geschützten Bereich, und hat dann nicht nur wie im Einfamilienhaus unten die Hecke, sondern auch noch einen wunderbaren Ausblick. Und im Prinzip funktioniert der Block jetzt so, dass es unten eine Reihe von Reihenhäusern gibt, die ihren Garten quasi hinterm Haus haben, in der gemeinschaftlichen Grünfläche. Und die Eingänge sind die ehemaligen Eingänge in die Treppenhäuser. Und dann gibt es eben diese Einschnitte, wo man dann hochgehen kann. Wir haben das vertikale Straße genannt, im Prinzip eine Verlängerung der Quartierstraße. Von dort kommt man dann in die oberen Häuser, und die haben dann eben die Gärten und Gründächer auf den Dächern der unteren.
Genau, also diese vertikalen Straßen, das finde ich auch total spannend, weil es ja eigentlich zwei verschiedene oder wahrscheinlich noch mehr, aber zwei verschiedene Aufgaben auf jeden Fall erfüllt, nämlich einerseits dieses Bedürfnis nach Privatheit mit dem eigenen Eingang und andererseits aber auch diese Kommunikation ein bisschen ermöglicht, weil es ja eine Straße ist, wo man einander auch begegnen kann, ja. Habt ihr das im Zuge dieser Projektentwicklung dann erst dazu erfunden oder war das von vornherein ein Plan oder wie ist das entstanden?
Nee, die vertikale Straße war eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir die oberen Einheiten wirklich als Häuser denken konnten. Deswegen war das fast der Beginn des Projekts, das wir gelernt haben. Am Anfang haben wir gedacht, ganz banal, das sei ein Stützenplattenbau und da könnte man quasi wie in einem Parkhaus darüber nachdenken, wie man das macht. Aber das sind alles massive Wände, die Wände tragen alle, aber trotzdem ist alles im 6x6 Meter Raster gebaut. Und dann war eben wirklich die Erkenntnis, dass das auch gemacht wird vor Ort. Also 5 Geschosse werden auf 3 oder 2 Geschosse zurückgebaut, aber ohne Terrassierung, weil die oberen Wohnungen leer stehen, weil die Menschen eher älter sind und es keine Fahrstühle gibt. Und durch diese konstruktive Technik eigentlich sind wir darauf gekommen, dass wir auch einen Einschnitt machen können an einer Stelle von 5 auf 1 Geschoss und dass man dann da wirklich mit einem neuen offenen Treppenhaus mit einem gemeinschaftlichen Vorbereich eben so eine Straße schaffen könnte. Und das ist, finde ich, schön, weil gerade in Einfamilienhausquartieren, wo alles privatisiert wird, ist diese Straße eigentlich der letzte öffentliche Ort, der letzte Treffpunkt, da wo die Kinder spielen auf der Straße, wo mit Kreide auf der Straße gemalt wird, wo Rennrad gefahren wird, wo Fahrradfahren gelernt wird. Und das stellen wir uns total schön vor, auch im Einfamilienhaushaus.
Also ihr versteht ja die Aufgabe von Architektur eben als Lebensraumgestaltung, ja, und Gestaltung der Zukunft, aber auch eben für biodiverse Communities, habe ich gelesen, beziehungsweise auch gehört, ja. Und die Frage ist, wie kann man denn diesen Perspektivwechsel überhaupt erzielen, ja? Weil normalerweise wird der Architektur immer nur aus der Perspektive der Menschen geplant oder hauptsächlich, sagen wir mal, ja. Wie schafft ihr das denn, dass man da auch diese Biodiversität überhaupt mit reinbringen kann? Ja, es reden zwar viele von Artensterben, Klimakrise und so weiter, aber sehr viel wird ja nicht wirklich umgesetzt. Okay, es gibt natürlich Passivhäuser und so weiter, da gibt es schon viele Bestrebungen, aber es geht immer noch eben von diesem Menschen als Hauptakteur aus.
Ja, also ganz einfach war es zum Beispiel in Werben, in denen man sich einfach einen Ornithologe, also einen richtig guten Experten zur Planung hinzuzieht und dann das eben schon in die Architektur mit einbezieht. Das war quasi wie eine Umsetzung, wo Lebensraum für Tiere in ein denkmalgeschütztes Haus integriert wird, wo dann zum Beispiel eben diese Fialen, diese kleinen Türmchen auf dem denkmalgeschützten Haus, die mussten wir wieder aufbauen. Und weil wir nicht unbedingt so gerne einfach nur der Form wegen Sachen wieder aufbauen, sondern da gerne noch eine Nutzung darin integrieren, sind dann da jetzt einfach so verschiedene Nester, je nach Vogelart oder je nach Fledermausart, in diese Türmchen integriert. Und das ist zum Beispiel, das war für uns auch extrem interessant, mit so jemandem in Kontakt zu sein, der extremes Wissen hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Plädoyer, dass wir uns noch viel mehr mit so Experten und Expertinnen auseinandersetzen, dass es ein ganz normaler Bestandteil von Architektur und Entwerfen wird.
Genau, in dem Projekt war im Prinzip neben der Eigentümerin, die es in dem Fall auch gab, auf Initiative von uns, also auch da haben wir das Projekt initiiert, aber haben dann mit dem Projekt die Eigentümerin gefunden. Aber neben dieser Eigentümerin hat quasi dieser Ornithologe, den wir hatten, die stellvertretende Bauherrenrolle für die Vögel übernommen, war teilweise wirklich auch auf der Baustelle und hat den Handwerkern gesagt, wie er es gerne hätte, damit es für die Vögel passt. Cool. Das war total, total sympathisch und ja. Ich glaube, das macht dann auch total Spaß, aber die Grundvoraussetzung dafür ist aus meiner Sicht, dass man diesen Dualismus aufbrechen muss und aufhören sollte zu denken, dass es zwei ganz verschiedene Sachen sind, die Natur und der Mensch, und dass das aber beides einfach voneinander abhängig ist. Und weil es abhängig ist, man es dann auch zusammen planen sollte. Im Vortrag haben wir das Konzept des Baummieters erwähnt von Friedensreich Hundertwasser. Ja. Und das ist aus unserer Sicht ein total gutes Beispiel dafür, weil man eben wirklich den Baum als Mieter betrachtet wie ein Mieter. Und das ist in dem Fall genau das Gleiche wie ein Mieter, der nicht Miete in Euro und in Geld zahlt, sondern in seinem in seinem Vorschlag für die Triennale in Mailand zahlt der Baum dann Miete in Form von Luft und Verdunstungskühlung, Schattung, Verschattung, Reinigung der Abgase.
Und ihr habt gesagt, dass in eurem Studium, das ja jetzt noch nicht so lang her ist, eigentlich solche Konzepte wenig vertreten waren. Nicht? Also, und wie setzt ihr das jetzt selbst um, wenn ihr in der Lehre seid? Wie könnt ihr das vermitteln und wie wird das angenommen?
Also ich hatte da bisher noch ein bisschen mehr Freiheiten, weil ich wirklich ganz selbst entscheiden durfte, was die Studierenden mit mir machen dürfen und sollen. Und da war wirklich dann das Thema Find Your Darling. Also sucht euch mit mir zusammen eigene Initiativen, Projekte, die ihr spannend, richtig oder wichtig findet oder wo ihr euch engagieren wollt. Und dann haben ganz viele Studierende wirklich ganz, ganz brisante Themen auch gefunden in Karlsruhe und Umgebung und haben erstmal Akteure kontaktiert, ganz viel telefoniert, Eigentümer, die Bauverwaltung, die Denkmalbehörde, Naturschutzverbände, ganz, ganz viele Informationen gesammelt und dann auch wirklich immer direkt versucht, vor Ort Einfluss zu nehmen mit kleinen Installationen, mit Aktionen vor Ort, mit Befragungen, mit Unterschriftensammlungen, mit Interviews und dann immer sozusagen jeder für sich, für seine Initiative, also in Gruppen, dann ein Projekt entwickelt auf Basis dieser Initiative. Aber es ging immer auch darum, wirklich ganz realen Einfluss zu haben, also neben dem Entwurf und dem Szenario, wie es mal sein könnte, auch eine Intervention zu planen, die man jetzt sofort machen könnte, um gleich auch eine Verbesserung vorzuschlagen.
Und also im Projekt in Werben sieht man ja nochmal diese Vielschichtigkeit, also dass auch verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden, also wie zum Beispiel mit dem Ornithologen. Ja. Da geht es ja jetzt auch darum, also es ist ein klassischen Sinne dann auch vielleicht so eine diverse Gemeinschaft, auch dadurch, dass es einerseits ein Seniorenwohnheim ist, andererseits auch Kreativwerkstätten dort sein können, Arbeitsloft und so weiter, Ferienwohnungen. Ja. Wie wird denn sowas aufgenommen? Also was habt ihr da für eine Reaktion bekommen, wenn mit diesem Vorschlag, wie ihr mit dem Vorschlag gekommen seid? Dazu wollte ich noch sagen, genau, es ist natürlich auch ein modulares Konzept dabei eingeplant mit den Holzbalken, die man wieder verwenden kann. Also es ist in jedem Sinne sehr holistisch gedacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wie ist das? Wie reagieren da Bauherren, mögliche Bauherrinnen drauf? Denken die sich dann, ja, das klingt toll oder ist das alles viel zu viel von vornherein?
Nee, Werben ist ein Projekt, was auch von uns initiiert wurde, also dieser Hof, diese ehemalige Komturei, die hat eine wahnsinnige Geschichte, die aber da so ein bisschen schlummert. Und weil wir ja das Projekt so gerne machen wollten, war es dann auch einfach sehr wichtig zu fragen, was braucht denn diese kleine Stadt? Und deswegen ist diese Mischung, zu der wir auch verpflichtet sind, die so umzusetzen, ist extrem wichtig und einfach auch so richtig bottom-up entstanden. Also das Seniorinnenwohnen ist ein herzlicher Wunsch des Bürgermeisters, der sehnt sich sehr danach, dass die alten Menschen im Ort bleiben können. Und dann hat sich der Hof oder die Architektur einfach auch so angeboten, dass da diese Nutzungen stattfinden können. Und im Moment sind ja auch eigentlich wir die Bauherren, weil das quasi uns gehört und weil wir da uns der Stadt gegenüber auch verpflichtet haben, diese Projekte so umzusetzen. Und deswegen erschreckt uns das eigentlich wenig, das, was wir da vorhaben, weil wir das sehr spannend finden und auch für den Ort eine richtige Mischung finden.
Genau, also die Planung der Finanzierung ist im Prinzip Teil der Planungsaufgabe und der Betrieb auch. Also wir planen sowohl die Finanzierung am Anfang als auch den Betrieb der Ferienwohnungen jetzt mit lokalen Arbeiterinnenprodukten aus der Region und haben jetzt im nächsten Schritt vor, für das Wohnprojekt eine Genossenschaft zu gründen. Also wir können das, wir planen zwar die Finanzierung, aber können es natürlich selbst nicht finanzieren. Das heißt, es ist immer auch ein Konzept, wie das gehen kann. Und bei einem genossenschaftlichen Wohnen ist es zum Beispiel so, dass wir einen Vorschlag machen, wie es aus unserer Sicht gestaltet werden könnte, wie es funktionieren könnte. Und wir dann quasi mit diesem Vorschlag die Nutzerinnen und Bewohnerinnen suchen und die dann der Genossenschaft gründen und uns dann wieder mit der Planung beauftragen.
Mhm. Jetzt wollte ich nochmal darauf zurückkommen, dass ihr ja vorher gesagt habt, dass es auch um die Geschichte geht. Ja? Also nicht nur die materielle, gebaute Umwelt, sondern auch diese ganze Geschichte, die da mit drin steckt. Und es hat ja jetzt gerade geheißen, dass die so ein bisschen schlummert. Wie kann man denn dann in so einem Projekt auf die Geschichte wieder ein bisschen zurückgreifen, beziehungsweise wie wird die denn dann auch optisch wieder oder spürbar wiederbelebt?
Ja, es ist zum einen, dass wir uns natürlich riesig freuen, wenn die Leute zu uns kommen von dem Ort und uns von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Das gibt es ganz oft. Und dann ist es, ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir halt erst vor 6 Jahren dahin gekommen sind, dass es Menschen gibt, die waren schon vor 50 Jahren da, und auch einen gewissen Respekt ihnen gegenüber zeigen, dass wir das wertschätzen, was sie da erlebt haben, was sie uns da erzählen. Das finde ich, ist mir persönlich sehr wichtig im Umgang mit den Menschen, die wir überall dann eben vorfinden, wo wir Projekte haben. Und ich glaube, Respekt tut den Menschen allgemein gut, und das ist ein Bestandteil, wie wir diese Geschichte ernst nehmen können. Und dann ist es sicher auch, dass wir Geschichte an der Architektur sichtbar lassen und dann aber unsere Entwürfe oder genau Entwurfsentscheidungen dann aber auch ablesbar machen. Also wir zeichnen nicht etwas nach oder wir bauen nicht etwas nach, außer die Denkmalpflege wünscht es. Dass es dann eben dazu kommt, dass es sehr jetzt beim Verwalterinnenhaus in Werben, dass es gut ablesbare, zeitgemäße Volumen sind, Materialien sind, wo man das von außen gut sieht, was ist quasi von unserer Zeit, was steht schon seit 150 Jahren da, und dann aber auch darüber nachdenkt, ja, was ist denn, wenn in 80 Jahren noch jemand anderes kommt, wie können sie dann auch in der Architektur erkennen, was ist quasi bauhistorisch und was kam dazu?
Genau, also das heißt, ihr seht euch da auch immer in einem Kontinuum und auch in einem Dialog, also einerseits mit dem Bestand, andererseits natürlich mit der Historie, auch mit den Menschen, die damit zu tun haben, vielleicht auch mit den Tieren und Pflanzen, die da auch mit einbezogen sind, ja, die ja auch immer da sind. Wie ist das jetzt bei euren nächsten Projekten? Was sind die nächsten Projekte oder was ist aktuell gerade am wichtigsten?
Ganz aktuell sind Einfamilienhäuser, aber jetzt nur Häuser. Da sind wir im Mai, sind wir in einer Gemeinde in der Schweiz, genau im Kanton St. Gallen unterwegs. 10 Tage, 10 Einfamilienhäuser. Da machen wir Case Studies, also so jeden Tag 2 Häuser, und versuchen, die mit so minimalinvasiven Transformationen flexibler zu machen für sich ändernde Wohnverhältnisse, weil das ja auch so ein bisschen ein Manko ist, dieser Einfamilienhäuser, dass die nicht so flexibel mitgehen können mit all den Veränderungen, die passieren. Und dass es aber eigentlich wertvoller Lebensraum ist für die Menschen, die da wohnen, und dass wir es eigentlich schön fänden, wenn die da auch bleiben können. Aber es wird zur finanziellen Belastung, es wird zur Belastung, was Unterhalt angeht. Und dann ist man dann vielleicht auch mal öfters alleine, wenn alle Kinder ausziehen. Und das ist jetzt quasi ein Projekt, das haben wir auch initiiert, dass wir da einfach 10 Vorschläge machen, wie man diese Häuser fit macht, damit die Menschen möglichst lange da bleiben können und sich aber auch temporär zusätzliche MitbewohnerInnen dazuschalten können, ohne an Privatsphäre einzubußen oder einfach, dass dann Mehrwert daraus entsteht. Das findet im Mai statt und da sind wir gut in der Vorbereitung.
Sehr spannend, genau. Also, und dazu passt mir jetzt noch, dass ich auch gelesen habe, dass es ja auch darum geht, irgendwie zu verstehen, dass Schönheit vielleicht auch anders gedacht werden kann. Also nicht nur irgendwie dieses Cleane und geometrisch Akkurate, sondern vielleicht eh auch ein bisschen so wie bei 100 Wasser, dass es ein bisschen bunter oder chaotischer sein. Das muss nicht unbedingt wie bei 100 Wasser aussehen, aber der Gedanke, ja, dass es einfach gemischter sein darf. Wie kann man denn das erreichen, dass Menschen das auch anders wahrnehmen? Also wir haben ja einen geschulten Blick, der wird ja sehr stark geleitet und beeinflusst. Und wie kann man da jetzt quasi so eine andere Tendenz reinbringen?
Also wir haben beim Vortrag gesagt, Schönheit ist das Abbild eines kohärenten Prozesses aus der Analyse von alles ist Bestand. Insofern ist es vermutlich sehr kleinteiliger, sehr diverser auch als jetzt vielleicht eine Ästhetik des Bauhauses, wo es um den einen großen Entwurf ging, um die eine große Vision. Denke aber auch ganz anders als jetzt die Ästhetik von Hundertwasser zum Beispiel, weil uns schon sehr, sehr wichtig ist, dass das, was wir machen, am Ende einen Grund hat und eine Kohärenz in sich kohärent ist. Wir fragen uns immer, wir wollen eigentlich gar nicht so viel gestalten. Wir sind nicht Fans von Grün oder von Lehm oder denken, es muss immer rund sein oder so, sondern uns ist immer wichtig, warum ist es so, macht es aus dem Prozess heraus Sinn, was sind die Gründe dafür, warum wir das machen. Und deswegen ist so eine Ästhetik aus unserer Sicht eine ganz andere und auch eine Ästhetik, die nicht absolut ist, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt allgemein und überhaupt schön, sondern aus unserer Sicht ist es immer abhängig auch vom Kontext und dann aber trotzdem klar definierbar und nie beliebig, sondern immer wenn es sozusagen Sinn macht im Prozess und aus dem Prozess heraus, dann ist auch etwas gut oder nicht so gut. Das ist uns auch sehr wichtig, dass man das auch klar benennen kann.
Okay, also so ungefähr wie eine eigene Dynamik da dann auch wahrzunehmen, die da vorhanden ist.
Genau, unsere Projekte sind für uns immer ein bisschen wie Geschichten, wenn man so möchte. Es gibt oft ein Narrativ und die einzelnen Entscheidungen basieren aufeinander und leiten sich voneinander ab. Und dann macht sich so eine Geschichte im besten Fall selbstständig und ist gar nicht mehr so abhängig von uns, sondern ergibt sich quasi aus den Umständen.
Ja, dann sind wir gespannt auf viele weitere Geschichten von Afea. Vielen herzlichen Dank, Jurik Brücken und Emé Michelfelder von Afea, für das Gespräch heute bei uns im Architektur- und Bauforum.
Ja, wir bedanken uns.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, danke auch Susanne K. für das Interview. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie auch unseren kostenlosen Newsletter abonnieren und Sie finden natürlich Hintergrundmaterial zu dem heutigen Gespräch, denn Bilder sagen auch manchmal mehr als 1000 Worte. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.